Der S3-Podcast.
Das ist der Fokus auf der S3. Eine Stunde, ein Gast. Wir sind im Reich von der Mitte, mitten drinnen, zu Peking, auf dem Olympischen Gelände, im Omega-Pavillon. Mein Name ist Christina Lang. Mein Gast ist der Herr über die Zeit an diesen Olympischen Spielen. Ist der Chef des grössten Uhrenkonzerns der Welt, ist der Nick Hayek, der Boss der Swatch Group. Herr Hayek, schön, haben Sie Zeit für uns?
Ja, natürlich immer Zeit. Und es freut mich. Wir vertreten nicht nur die Omega und die Swatch Group, sondern die Schweiz. Also, willkommen.
Sie sind schon ein paar Tage hier in Peking und Sie sind sicher auch schon ein bisschen angelaufen. Folgende Situation: Wenn Sie an einer Strassenecke einen fliegenden Händler antreffen, der mit einer von diesen grossen Kisten kommt, die aufklappt und Ihnen Uhren vorlegt, die wahrscheinlich kein Original sind, wie reagieren Sie?
Die sind wir jetzt in Peking noch nicht untergekommen. Ich glaube, es gibt in Shanghai so eine Strasse. Und immer zweigeteilt. Einerseits tut es mir weh, weil sehr viele von unseren Marken drin sind. Omega ist ja eine ganz bekannte Marke hier. Wir kämpfen da und mit der Hilfe übrigens von der chinesischen Regierung und von der Polizeikräfte. Also wir haben jede Woche da Aktionen. Auf der anderen Seite zeigt es natürlich auch, wie stark die Marken sind. Wenn die Marken angeboten werden selber, das heisst, dass sie begehrlich sind.
Das ist ja ganz genau, was viele Leute sagen. Das ist ja eigentlich ein Kompliment. Also wenn die Marken so gut sind, dass sie gefälscht werden, dann steigern sie ja noch den Mythos und den Wert.
Ja schon, aber wir gehen nicht so weit. Das ist natürlich schon ein riesen Schaden. Oder? Weil wenn man natürlich eine Marke benutzt, die so aufgebaut wird und wo so viel investiert wird drinnen, da muss man schon aufpassen. Also wir kämpfen dagegen ganz hart, aber natürlich auf der anderen Seite, wenn man nicht kopiert würde, dann sagen wir, oh je. Aber wir kämpfen dagegen, dass es nicht passiert.
Omega ist der offizielle Zeitmesser der Olympischen Spiele. Jetzt läuft im Moment gerade der Countdown. Es sind noch 2 Tage bis zu der grossen Eröffnungsfeier. Was läuft bei Ihnen?
Bei uns läuft ganz viel auf verschiedenen Ebenen. Also erstens mal, da wir ja der Zeitmesser sind und auch das Datenhandling machen, das heisst, wir geben auch die Namen der Athleten, wir sorgen dafür, dass die Informationen zu den Reportern kommen und ins Fernsehen und ins Stadion hinein. Wenn wir schauen, dass die ganzen Installationen in den Stadien da sind.
Das heisst also Kontrollgänge, alles gehen, ablaufen, anschauen?
Ja. Wir haben ja über 450 Leute von der Swiss Timing, die da sind, und von Omega, die da on-site sind. Und da haben wir noch über 1000 Leute, Freiwillige, die uns helfen.
Das wären ja genug, dass die gehen könnten. Warum geht der Chef selber?
Ja, weil das natürlich interessant ist. Theorie, irgendwo in einem Büro sitzt, ist ja langweilig. Sondern bei uns ist es so, dass wir alles von der Pike auf gelernt haben. Und wir sind an der Front und wir kennen diese Leute. Und die vertreten uns. Das sind, die tragen unsere Liebe, die tragen Omega im Herz. Und da muss man schauen. Und da muss man auch gewisse Änderungen machen. Das heisst, ich muss ja auch schauen, ist in dem Stadion das Logo richtig platziert? Und da muss man schon reingehen und im Detail. Und das ist unsere Tradition. Selber reingehen schauen und nicht einfach da sitzen und schwätzen.
Es ist eine Tradition. Omega ist nicht seit gestern erst der offizielle Zeitmesser. An den letzten Olympischen Spielen in Athen haben Sie noch eine Aktion gemacht, wo Sie auf dem Fischmarkt sind, Uhren am Anbringen. Ist irgendetwas geplant für jetzt, heuer?
Nein, also Fischmärkte in dieser Hitze, die wollen wir hier lieber nicht an. Nein, aber wir haben natürlich schon dann besser das. Wir haben Syndikate, die dort vorbeikommen. Also wir haben gewisse Sachen, die passieren, die wollen nicht zu viel verraten. Aber sensationell ist natürlich der Pavillon, den wir hier haben. In Athen haben wir das ein bisschen anders gehabt. Da sind wir in einer alten Strasse, mitten unter der Akropolis. Und da haben wir jetzt ein Pavillon gewählt.
Über den reden wir gerade noch so ein bisschen und über das, was er ausstrahlt. Aber jetzt noch geschwind offizielle Zeitmesse der Olympischen Spiele. Das heisst, die ganze Welt schaut zu. Sieht das Logo, wie viel ist das wert?
Also zuerst mal ist es eine Verantwortung. Es geht nicht um den Wert, sondern es zeigt unsere Kompetenz und wir sind auch stolz. Und nie vergessen, wir haben den Vertrag mit dem IOC, nicht mit Regierungen. Und die Sportler haben auch unser Vertrauen. Und wir entwickeln ja nicht nur Zeitmessungsgeräte, sondern wir entwickeln ja auch zum Beispiel die Pads, wo die Schwimmer drauf startet. Wir entwickeln Kameras, um das Ganze festzunehmen. Und das ist natürlich unwahrscheinlich ein Wert für Kompetenz von der Zeitmessung von der Uhr selber. Das ist enorm, das ist natürlich unbezahlbar.
Sie gehen selber noch Wettkämpfe schauen. Wenn Nick Hayek schaut, wie in der Leichtathletik 100 Meter gesprungen werden, schaut er am Schluss auf die Athleten oder schaut er auf die Uhr?
Immer auf die Athleten. Ich bin ein emotionaler Mensch. Der Bauch und nicht der Kopf. Wenn er daheim am Fernsehen ist, dann schaut er natürlich, ob das Logo gut da ist. Nein, aber im Stadion ist die Ambiance so fantastisch. Das ist unglaublich. Auch wenn man sogar Sport nicht unbedingt als Mittelpunkt vom Leben sieht. Wenn Sie in dem Stadion sind und wenn Sie sehen, wie die Leute sich freuen, wie die mickern, wie die klatschen, dann haben Sie die Gänsehaut, die berühmte. Und das ist fantastisch. Und dann schaut man auch nicht auf die Logos.
Da werden Rekorde geleistet jetzt an diesen Olympischen Spielen. Ihr Unternehmen leistet auch Rekorde. Kürzlich in der Sonntagszeitung haben Sie gesagt, 2018 ist ein Rekordjahr. Also nicht Rezession, der Uhrenbranche geht es gut als einzige.
Also es ist Folgendes. Wir haben ein Rekordjahr im 2007 gehabt. Und im Umsatz sieht es auch aus im 2008, dass es ein Rekord wird. Aber das habe ich vor allem auch gesagt und ich wollte, dass das rauskommt. Überall jammern wir. Wir sind alle unter Einfluss von dieser Börse und von Amerika und alles ist nur negativ und schlecht. Und die Realität sieht aus, es haben sich Banken und Finanzinstitute und Börsen verspekuliert. Aber die ganze Welt sieht anders aus. Die normalen Leute und Konsumenten, die leben in einem anderen Rhythmus. Und man muss einmal aufhören damit. Und darum haben wir gesagt, meine Damen und Herren, bei uns sieht es gut aus, 2008 wird es ein Rekordjahr, da stehe ich dazu. Und die ganze Hysterie mit diesen Subprime und alles, das ist ein Problem, das existiert, aber das ist nicht das Problem von der Wirtschaft und von der Mehrheit der Leute, sondern das Problem vom Casino-Kapitalismus, der einfach nicht zu uns gehört. Aber der kommt leider sehr stark aus Amerika und alles, was überkommt von Amerika zu uns, vielleicht kommt wieder mal eine Zeit, wo gute Sachen von Amerika kommen, aber im Moment kommen sehr viele schlechte Sachen von dort.
Also gibt es nicht Hayek so quasi einen Optimismus spritzen, den Leuten?
Nein, man muss Optimismus, natürlich. Am Morgen steht man auf und man lacht und man sieht die guten Sachen. Und wenn man 10 gute Sachen sieht und 3 schlechte, dann sagt man, hey, die 3 schlechten müssen wir probieren zu überspringen. Man kann nicht aufstehen und sagen, die 3 schlechten sind jetzt furchtbar und die 10 guten sieht man nicht. Und es gibt so viele positive Elemente. Und nochmal, wir haben ein Wachstum im Moment, das enorm ist. Also Amerika als Beispiel. In Lokalwährung ist der Monat Juni 20% über dem Vorjahr gesehen. Ist das eine Krise? Und da habe ich mal gesagt, wie ist denn eigentlich, wenn man nur 2 oder 3% wächst? Früher war Wachstum immer etwas Superes gesehen. Und dann kommen die guten Analysten und sagen, oh, nur 2 oder 3% Wachstum. Was heisst nur? Also, man ist so verwöhnt worden und so kurzfristig, dass alles, was nicht nach einem neuen Rekord aussieht, schon eine Krise ist. Und gegen das kämpfen wir ein bisschen.
Jetzt sitzen wir hier zusammen auf der Terrasse in einer Stadt, in der Hauptstadt des Landes mit dem, glaube ich, grössten Wirtschaftswachstum der Welt, China. Wie merken Sie persönlich den Boom da?
Also zuerst mal merken wir natürlich, weil wir schon seit vielen Jahren da sind. Wir sind nicht das erste Mal in Peking. Und man sieht jedes Mal die Fortschritte. Wenn Sie hier reisen, alle 2 Monate und alle 3 Monate, dann kommen Sie immer in eine neue Stadt. Und da hat so eine Dynamik, es verändert sich viel. Und darum muss man fair sein mit China. Die haben in den letzten Jahren, wenn sie vor 10 Jahren da waren und vergleichen mit heute, haben die so viel gelernt, haben die so viel Fortschritt gemacht. Natürlich fehlt noch sehr viel zu dem, was wir gewöhnt sind. Ja, wir sind verwöhnt im Westen. Aber wenn man sieht, was für einen Willen die haben, wie die positiv sind, wie offen die sind, und die haben einen Patriotismus, nicht einen Nationalismus, einen Patriotismus, wo man spürt, dass sie stolz sind, was sie machen. Sie wollen lernen, sie sind offen. Und das ist das, was fantastisch ist. Und da spüren sie, die wollen etwas erreichen. Aber sie wollen nicht etwas erreichen, weil sie beweisen wollen, dass sie die Besten auf der Welt sind, aus nationalistischen Gründen. Sondern weil sie für sich persönlich ein Ziel sehen. Und das gefällt mir. Und darum fühle ich mich da zum Beispiel viel wohler, als ich mich in Amerika fühle. Ich habe Amerika gern eigentlich, aber wenn ich sehe, wie die Leute dort verbissen um scheinbare Anerkennung kämpfen, indem man viel Geld verdient, und wenn ich das vergleiche mit diesen Leuten hier, dann ist das hier eigentlich viel gesünder.
Amerika war doch eigentlich das Land, wo immer die Dauerwäscherkarriere möglich war. Also jeder kann von nichts zu allem werden. Und ist das jetzt China?
Ja, ich glaube, das ist nicht das Ziel der Chinesen. Die Chinesen haben eine Gemeinschaft im Sinn. Sie sind nicht egoistisch, nicht einer für sich, sondern sie denken gemeinsam. In allen Gesellschaften, schauen Sie mal um auf der Welt, wenn Chinesen in eine Gesellschaft hineinkommen, ob das jetzt in Singapur ist, ob das jetzt in Amerika ist, auf der kalifornischen Seite, das sind eigentlich die Wirtschaften, die boomen. Weil die Leute arbeiten, die krampfen, die wollen etwas leisten und Service ist wichtig. Das heisst, man tut etwas am anderen, was gut tut. Man denkt nicht nur an sich. Und das ist anders in Amerika. In Amerika, glaube ich, sind die Leute dazu übergegangen, nur noch an sich persönlich zu denken. Und das ist der Unterschied.
reden wir von Ihnen persönlich und reden wir von all dem, wo Sie damit arbeiten. Das ist ein Ur-Universum, die Swatch Group. Also, da haben wir, was haben wir? Flickflack, könnte fast jedes Kind Swatch, könnte definitiv jedes Kind. Dann nachher geht es um ein breites mittleres Segment bis auf zu Nobu-Marken, wo gewisse Leute sich wahrscheinlich nicht mal aussprechen können, andere können sie sich nicht leisten. Als nächstes haben wir Musik von der Amy Winehouse, die Sie sich ausgesucht haben. Was würden Sie denn für eine Uhr anlegen?
Ich würde ihr gar nichts anlegen, weil die lässt sich nichts anlegen. Die tut selber auswählen. Und Amy Winehouse braucht wahrscheinlich jeden Tag eine andere Uhr. Und darum kann es eigentlich nur ein Swatch sein.
Amy Winehouse, Musikwunsch von unserem Gast im Fokus, direkt aus Peking, direkt von den Olympischen Spielen. Nick Hayek, Chef vom grössten Uhrenkonzern der Welt. Amy Winehouse sollte keine Uhr anlegen und wenn, dann jeden Tag eine andere. Sie achtet sich sicher, was das die Leute für Uhren anhaben, das ist ja klar. Sie können uns auch sagen, wie viel darf man wirklich daraus herauslesen, anhand der Uhr, die jemand anhat. Wie viel kann man sagen über den Charakter?
Wissen Sie, das ist etwas von den Nachteilen in diesem Job. Früher, als ich Film gemacht habe, komme ich aus dieser Seite. Da habe ich den Leuten zuerst in die Augen geschaut. Weil dort liest man ja, wie jemand ist. Oder auf jeden Fall ich mache das. Und seit ich bei der Swatch-Gruppe arbeite, das ist die Deformation professionell, schaut man zuerst an den Arm, automatisch. Das ist ein bisschen ein Fehler. Gut, beurteilen Leute nach der Uhr, das ist etwas, was ich nie gemacht habe. Und das sollte man auch nicht machen. Ich glaube, das kann man nicht. Aber jeder für sich persönlich tut natürlich seine Uhr auslesen nicht, dass sie gut Zeit gibt, sondern je nachdem, wie er sich fühlt. Und das gibt schon gewisse Indikationen. Aber man soll es nicht überschätzen.
Das ist jetzt eine wahnsinnig vage, sehr diplomatische, schöne Antwort gewesen. Wir haben natürlich auch gerade kein Beispiel. Also Sie haben ein Swatcha und ein Omega. Wechseln Sie die jeden Tag?
Nicht jeden Tag. Aber je nach Lust und Laune. Aber ich überlege nicht. Das ist ein Bauchgefühl. Die blaue zum Beispiel gefällt mir. Weil dank Peking und dank einer Terrasse auf dem Pavillon können wir Sonne geniessen. Jetzt haben wir aber heute nicht so viel Sonne. Da hat es ein bisschen Wolken.
Aber das Morgen würden andere sagen.
Also nicht mehr als in Los Angeles. Hein? Also Los Angeles ist weitaus schlimmer. Und Tokio hat auch und Sao Paulo hat auch. Aber da habe ich eine braunere Haut. Sieht man im Radio nicht. Und da habe ich eine wunderschöne blaue Swatch. Mit der Nummer 19 drauf. Die habe ich jetzt ausgelesen, weil sie super schön ist. Aber zufälligerweise ist das auch noch die Uhr, die wir gemacht haben, wo Freedom of Expression drauf ist. Das ist nämlich das 19. Kapitel der Menschenrechte. Und wir haben ja Uhren gemacht für das. Und die werden in China verkauft seit vielen, vielen Monaten. Ohne Problem. Und es ist immer so eine Doppeldeutigkeit. Sehen Sie? Die eine Seite ist eine schöne Uhr und die andere Seite ist eine Botschaft, die man gibt. Und die Omega, die ich trage, die ist orange, für die, die das nicht sehen jetzt am Radio. Und die gefällt mir auch von der Farbe. Und die ziehe ich an, weil ich einfach das Gefühl habe am Morgen, es passt dazu, aber dann habe ich auch noch andere. Aber so viel kann ich mir auch nicht leisten, weil jede Uhr, die ich habe, die kaufe ich. Nein, sicher. Das ist eine Kultur unserer Firma. Und gerade die Chefs, die können nicht einfach Uhren beziehen, sondern die müssen sie kaufen und die müssen sie zahlen. Und das passiert bei uns auch.
Sie fragen wahrscheinlich nicht so viele Leute auf der Straße nach der Zeit. Ich mache das noch etwa. Und die meisten schauen nicht aufs Handgelenk, sondern die ziehen das Handy führen. Wie lange gibt es noch Uhren?
Wissen Sie was? Dank der Handys gibt es Uhren. Weil erstmal sind die Handys so langweilig, wie sie aussehen. Und zweitens, dadurch, dass man ein Telefon hat, das portabel ist, ist man nicht mehr so viel im Büro. Das heisst, man läuft rum. Und wo geht man hin? In die Stadt, ins Zentrum, dort, wo etwas passiert. Und was sieht man dort? Unsere Läden, unsere Marken. Und da hat man viel mehr Zeit, in die Läden hineinzugehen und spontan eine Uhr zu kaufen. Also, Mobilität ist etwas, was uns mehr Geschäft bringt und nicht etwas, was uns etwas wegnimmt.
Reden wir von der Uhr noch ein bisschen von der Zeit. Wenn Sie ein Zeiger wären auf einer Uhr, Herr Hayek, wären Sie eine Sekunde, eine Minute oder eine Stunde Zeiger?
Ich glaube, ich würde mich nicht festlegen, sondern einmal eine Sekunde, einmal eine Stunde und einmal eine Minute Zeiger. Und dann würde er vielleicht einmal vorwärts gehen und einmal rückwärts gehen. Also nicht berechenbar und ein bisschen unkonventionell.
Wann vergeht für Sie Zeit quälend langsam?
Wann vergeht Zeit?
Also bei mir ist es, wenn ich im Zahnarztwartezimmer sitze.
Nein, dann nicht. Dann geht sie nicht langsam, sondern es kommt immer schneller und immer näher, da die Guillotinentermin. Ich habe eigentlich nicht solche Gefühle. Ich lebe die Zeit bewusst nicht. Das heisst, wenn ich etwas nicht gerne habe, dann versuche ich, es gern zu haben. Vielleicht, wenn ich einen langweiligen Film gesehen habe im Fernsehen, dann vergeht Zeit. Oder wenn ich ins Kino gehe und den falschen Film gewählt habe, ja, dann geht es also ganz langsam vorbei. Das passiert, ja. In letzter Zeit immer mehr.
Mit was hat das zu tun?
Ich weiß es nicht. Vielleicht mit mir, aber auch vielleicht mit dem Kinofilm.
Über Film reden wir ein bisschen später noch. Das ist natürlich jetzt eine Frage, die man ein bisschen überlegen muss. Ich werde die Frage nicht gestellt bekommen. Was war die längste Minute von Ihrem Leben?
Die längste Minute? Jetzt muss man zuerst unterscheiden. Heisst die längste Minute ist etwas, wo man möchte, dass es nie vergeht? Also zum Beispiel ein Kuss oder sonst ein sensuelle Situation, da gibt es wahrscheinlich viele. Ich würde viele, viele Situationen haben, wo die Minuten verlängert wären. Und dann gibt es Situationen, wo man lieber, wo man sich im Boden hineinschämt. Aber das habe ich bis jetzt nicht gehabt, muss ich sagen. Oder vielleicht habe ich einen guten Verdrängungsmechanismus. Ich kann mich nicht erinnern.
Die kürzeste Minute vom Leben, das kann man auch wieder von beiden Seiten anschauen.
Die kürzeste Minute? Kann man auch von beiden Seiten, Sie haben recht. Ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht. Wenn wir mal schauen, wenn wir die kürzeste Minute vom Leben machen. Jetzt tun wir mal still sein während einer Minute und mal schauen, was passiert. Ob das für unsere Zuhörer die kürzeste Minute ist.
Das können wir jetzt, ich glaube, das traue ich gar nicht durch. Außerdem haben wir hier Zikaden, die im Park gerade nebenan ein Riesenkonzert geben. Schon eine von denen gesehen von oben?
Ich habe es versucht. Ich habe es versucht herauszufinden. Ich habe sie versucht zu sehen. Ist einfach nicht zu arbeiten.
Was versuchen Sie noch so alles zu machen, jetzt, während Sie hier in Peking sind an den Olympischen Spielen, wenn Sie nicht am Arbeiten sind, wenn Sie nicht offiziell unterwegs sind? Wie sieht, oder nehmen wir heute, wie sieht der Tag von Nick Hayek heute aus?
Also zuerst einmal am Morgen das Telefon anschauen und sagen, Mist, man kann gar nicht telefonieren. Weil ich bin gewöhnt, ins Büro zu telefonieren, aber das ist ja in der Schweiz. Also kann man niemand erreichen.
Zeitverschiebung.
Zeitverschiebung. Also ich bin ein Morgenmensch. Und am Morgen früh bin ich sehr enthusiastisch und sehr positiv. Und da versuche ich mit allen Leuten, die da sind, unseren PR-Leuten und so weiter mal zusammenzusitzen. Ich mache aber keinen Sport am Morgen. Also ich gehe nicht schwimmen und ich gehe nicht Marathon machen. Und nachher geht es auf in Pavillon. Und dann gibt es eine kurze Besprechung, wie sieht es mit den Timekeeper aus. Das ist immer noch das Wichtigste für uns. Was machen diese Timekeeper? Gibt es irgendwelche Probleme? Und das verändert sich jeden Tag. Und nachher dann über ein relativ freies Programm. Was ich nicht mache, ist, in die offiziellen Anlässe zu gehen. Also zum Beispiel die grossen Funktionäre, Essen und Abende. Das passiert bei uns nicht. Aber wir treffen Freunde, und vor allem Sportler. Der Herr Popov ist bei uns gesehen, der Jens Sorb ist bei uns gesehen. Also da gibt es relativ viele improvisierte Sachen. Und dann nicht vergessen, die Möglichkeit, so eine Zikade, haben Sie gesagt, heissen die?
Zikade.
Also ich werde in der Zukunft wahrscheinlich einen grossen Teil von meiner Zeit verbringen, um den Pavillon rumzurennen, um so eine zu verwischen und zu sehen und zu fotografieren.
Wir hätten gerne ein Foto auf der Homepage. Ich gebe Ihnen noch meine Nummer, schicken Sie mir ein SMS. Haben Sie die Zeit, zum Peking hat, glaube ich, 80 Kilometer im Durchmesser, um in der Stadt sonst unterwegs zu sein?
Ich kenne die Stadt gut. Ich war so oft in dieser Stadt gesehen. Also in dieser Periode haben wir keine Zeit, um rumlaufen und nicht anders hinzugehen. Da sind wir jetzt wirklich konzentriert in dieser Olympiade. Und ich glaube, alle Leute sind auch konzentriert. Und was ich faszinierend fand, vor 3 oder 4 Tagen, als ich hier weggefahren bin, da sind die Strassen voll gewesen von Kindern, von Frauen, von Männern, die Fotos genommen haben von dem beleuchteten Stadion. Und die sind auf den Strassen, auf den Autobahnen, am Rand. Also, ich würde fast sagen, Hunderttausende von Leuten, die sind nur da hergekommen, um von außen, von Kilometern entfernt, das Stadion aufzunehmen. Und das ist ein fantastisches Gefühl.
Das Stadion, das wir davon reden, ist im Übrigen das Vogelnest von Herzog und Dömeron, das hier prominentestens gerade vor uns steht, eine riesige Konstruktion. Was löst das aus bei Ihnen? Sie haben vorher Swissness so betont, die Schweiz. Ist das ein Zeichen für die Schweiz?
Oh, den Namen Swissness habe ich nicht gern, sondern die Schweiz hat eine Identität. Und nicht nur durch die Uhren, sondern auch die Leute und Mentalität. Und wir sind natürlich stolz, was da aufgestellt worden ist. Aber man muss auch sagen, da gehören auch Chinesen dazu, die den Mut haben, so etwas zu wagen und so ein Stadion aufzustellen. Und natürlich sind wir stolz, dass das ein Architekturbüro ist in der Schweiz. Und das hilft auch der Schweiz, wenn so etwas auf die Beine gestellt wird.
Reden wir noch einen Moment von Ihrem Tagesablauf. Ich habe gelesen, dass etwas jeden Tag trainiert gehört. Sie telefonieren mit Ihrer Mutter.
Das kommt vor, dass ich mit meiner Mutter. Ich telefoniere mit meiner Mutter, mit meinem Vater, mit meiner Frau, mit meiner Schwester, aber nicht jeden Tag. Es gibt sogar Zeiten, wo meine Mutter mir vielleicht 3 oder 4 Mal anruft pro Tag. Und ich auch, aber wenn es irgendwelche Fragen oder irgendein Thema. Aber zwischen Vater oder Schwester, oder mein Neffe, der Marc Haye, kann ich noch vergessen. Oder meine Frau, da gibt es oft Telefon.
Wie wichtig ist die Familie?
Die ist wichtig, aber was ist Familie? Bei uns ist es fast so, dass die ganze Swatch-Gruppe noch zur Familie gehört. Es ist fast wie ein Familienunternehmen. Und Familie ist wichtig, aber wir nehmen uns nicht wichtiger als die Unternehmung und wir tun uns nicht in eine spezielle Position. Aber wir sind normale Leute geblieben. Und wichtig ist, dass man abschalten kann, dass man heimgeht und dass man nicht von morgen bis zum Abend nur an die Firma denkt. Das ist schon wichtig. Aber die Familie lohnt ich im Schatten. Ich will sie nicht in der Öffentlichkeit haben.
Aber das ist mir das Schwierigste, dass, wenn es doch so eng miteinander verwoben ist, wenn die Swatch Group eigentlich ein Familienunternehmen ist, dass man das dann trennen kann. Ist das gar nicht so schwierig im Alltag?
Nein, ist nicht so schwierig. Ist nur eine Einstellungssache. Und das klappt ja auch. Das funktioniert ja auch bei uns.
Werden Sie häufig konfrontiert mit Journalisten, die kommen und sagen, Herr Hayek, Nick Hayek Junior, Sie und Ihr Vater, wie ist das?
Eigentlich nicht. Das war am Anfang so, dass man gesagt hat, oh, das ist der Herr Hayek Senior, das ist der Herr Hayek Junior. Und wir haben ein ganz gutes Verhältnis miteinander, weil wir von den Charakteren ganz verschieden sind. Und ich komme aus der Filmseite her und er kommt aus seinem Bereich her. Und wir haben eigentlich gar kein Problem miteinander. Aber die Fragen kommen eigentlich nicht. Sie sind jetzt wieder mal einig seit vielen, vielen, vielen Jahren. Weil wir funktionieren eigentlich gut zusammen. Und ich habe die Frage eigentlich gern, weil ich liebe meinen Vater. Und ich kenne meinen Vater. Ich kenne seine Stärken. Ich kenne aber auch seine Schwächen, wie das jeder hat. Und er kennt meine Schwächen und kennt meine Stärken und wir ergänzen uns gut. Also da haben wir kein Problem.
3 Sachen, wo Sie stolz sind darauf, dass Sie geerbt haben von Ihrem Vater.
Humor. ein bisschen Ruhelosigkeit und schnell können entscheiden.
Drei Sachen, die Sie lieber nicht mitgenommen hätten?
Also ich glaube, die drei Sachen, die ich lieber nicht mitgenommen habe, die habe ich gar nicht. Ich habe dann die drei Sachen die habe ich so organisiert, dass ich sie nicht genommen habe. Ich glaube, ich habe nur die guten Sachen mitgenommen.
Was wären es für drei?
Die guten Sachen?
Nein, die weniger guten.
Nein, also ich glaube, ich bin geduldiger. Aber müssen wir nicht mehr aufpassen. Wenn man ja vergleicht, man vergleicht ihn jetzt, jetzt ist er 80. Und ich bin jetzt auch schon 54, mein Gott. 53, 54. Ich bin geduldiger, also er ist ungeduldiger. Ich habe sicher von der kommunikativen Seite her, weil ich von dem Film her komme, habe ich ein gewisses Know-how mitgebracht. Und die dritte Sache, ja, er ist Dagobert Duck und ich bin eher nicht Dagobert Duck.
Gustav Ganz?
Nein, Gustav Ganz bin ich auch nicht. Also ich habe die Figur noch nicht gefunden. Das muss vielleicht jemand noch finden von uns.
Wir suchen noch ein bisschen weiter nach Figuren, nach Filmen. Wir reden über Leidenschaften mit dem Nick Hayek, Gast im Fokus hier auf der RS3. Aber zuerst gibt es noch Musik. James Brown, It's a Man's World. Das ist Musik von James Brown, A Man's World, im Fokus auf der RS3. Musik im Radio, aber auch Musik im Film. Mein Gast heute im Fokus, Nick Hayek. Welcher Film ist es?
Family Express. Es ist eine Komödie mit dem Peter Fonda und der Victoria Vera. Das ist eine spanische Schauspielerin. Und einem Bub, der 7 Jahre alt ist. Es ist eine ganz lustige und schöne Komödie. Und der Kleine ist ein Schwindler und ein Gauner, ein Italiener. Und der sitzt im Hotelzimmer. Eine Luxussuite, so gross, wie er sie noch nie gesehen hat. Und Peter Fonda schläft, weil er irgendwelche Schlafpillen genommen hat. Und dann kommt die Musik, Man, Man, Man's World. Ein kleiner Bub, der hört, was der Man, Man, Man's World ist.
Sie sind jetzt Chef vom grössten Uhrenkonzern der Welt, aber Sie haben mit Film angefangen. Wie weit liegt das zurück? Wenn wir so zulassen, haben wir das Gefühl, überhaupt nicht. Das ist gerade gestern oder ist jetzt noch. Aber die Zeit, wo Sie in eine Filmschule gegangen sind, wo Sie Regisseur waren, sind, wo Sie Film gemacht haben, wie weit ist das weg?
Also zeitmäßig von den Jahren ist es weit weg. Aber von der Präsenz und was ich gelernt habe, überhaupt nicht. Weil Film machen, was bedeutet das? Sie müssen eine Idee haben. Sie müssen die Idee so weit bringen, dass sie die Leute begeistern können, dass man sie finanziert. Nachher müssen sie ein Team finden. Sie müssen Schauspieler finden, müssen Casting machen. Sie müssen zu einer Firma auch. Sie müssen die richtigen Leute finden an den richtigen Positionen. Und dann müssen sie das umsetzen, was die Idee war, mit einem Team, weil allein geht es nicht. Kameramann, Beleuchtung, Schauspieler. Und einmal, wenn sie es gemacht haben, müssen sie das Produkt verkaufen. Sie müssen es vertreiben, sie müssen es in Kino bringen, sie müssen es kommunizieren. Und das ist eigentlich genau das, was wir in der Uhrenindustrie machen. Wir haben eine Botschaft, wir haben ein emotionales Produkt, wir müssen die Idee haben und nachher einen Konsument bringen. Eigentlich ist es genau das Gleiche wie früher. Und die Watch Group ist so gut, so liberal in der Art, wie wir arbeiten, dass es eigentlich fast wie in einem Filmstudio ist. Das heisst, sie kommen, wenn sie wollen, sie haben überhaupt keinen Zwang, ob sie eine Krawatte haben oder keine Krawatte. Die Emotionalität steht schon im Vordergrund bei uns in der Gruppe. Und eigentlich ist es so wie beim Filmemachen.
Beim Filmemachen hat man die Musik, die einen grossen Teil von der Zeitmessung übernimmt. Die Musik beschleunigt, die Musik lässt einem warten, nimmt einem mit, dreht einem. Sie haben noch einen zweiten Filmsoundtrack ausgesucht, Auszug aus einem Filmsoundtrack. Once Upon a Time in America von Ennio Morricone. Ich glaube, der grösste Filmkomponist, den es gibt, oder?
Der grösste nicht, aber der, der wahrscheinlich kommerziell am erfolgreichsten war und den man sofort erkennt. Hat natürlich auch etwas Negatives, weil ein Film hat eigentlich auch oft Musik haben, wo man nicht gerade an den Komponist denkt, sondern wo seinen eigenen Stil hat. Aber in dem Film passt das einfach, weil das ist ein emotional sehr starker Film. Gibt es leider heute nicht mehr so viel. Und zwar ein Film, der über 3 Stunden geht. Und heute will sie jeden in ein Format drängen. Das Fernsehen übrigens auch. Das heisst, sie dürfen noch Film machen, die dürfen genau 90 Minuten gehen oder 50 Minuten gehen, weil man muss ja Werbung können schalten. Das heisst, der Film muss in die Werbung passen und nicht umgekehrt. Und das ist nur einer von diesen Filmen, die ein bisschen unabhängig und wo der Regisseur noch können, so lange machen konnte, wie er wollte.
Gehen Sie noch ins Kino oder kaufen Sie DVDs und schauen Sie?
Nein, DVDs kaufe ich gar nicht. Ein Film im Kino ist einfach wunderschön, mit dem Ton und mit dem Breitformat und die Leute nebenan und Popcorn und dass jemand schwätzt und dass sich ein anderer aufregt und sagt, hey, wieso schwätzt der da hinten? Das finde ich fantastisch. Und ich habe 5 Jahre lang in Paris gelebt. Dort hat man Kolonnen und auch noch heute steht man Kolonnen, bevor man ins Kino geht. Und das ist schön. Man steht in dieser Kolonne, bevor man auch mit den Leuten reden. Dann erfährt man, was einen erwartet von dem Film. Und ein anderer, der etwas anderes sagt. Das gehört dazu zum Erlebnis. Und ja, das würde ich nicht missen. Aber ich gebe zu, ich gehe relativ wenig von der Zeit her. Weil die Kinos sind auch kleiner geworden. Das ist schade. Man sollte wieder die grossen Kinos haben.
Welches ist der letzte Film, den Sie gesehen haben?
Der letzte Film, den ich im China gesehen habe, war Kung Fu Panda. Ich habe mich vorbereitet für China. Er hat gesagt, wenn mir ein Panda über den Weg läuft, muss ich wissen, wie er aussieht. Super. Ich habe den lustig gefunden. Das Kino war nicht voll, aber es waren Kinder da. Und ich habe wieder mal gesehen, wie Kinder offen reagieren und lachen und schwätzen und kommentieren. Und wir, die Erwachsenen, wir sitzen da und wir sagen, mach nicht so laut. Und das ist eigentlich schön.
Sie haben vorhin zum Glück Ihr Alter selber erwähnt. Ich hätte ja nie getraut. 53. Wie viele Kinder ist noch innen drin?
Viel Kind. Viel. Das ist auch etwas, was ich vorhin vergessen habe wegen meinem Papa. Weil der sagt immer, man soll seine Kindheit behalten. Das heisst eben auch Blödsinn machen, Fehler machen, neugierig sein und Fragen stellen, wo man schon Schiss hat, vielleicht sie zu fragen. Weil die Leute denken, ja, ist der eigentlich doof? Weiss der das nicht? Und das habe ich gelernt. Das habe ich von meinem Papa gelernt. Das ist etwas sehr Gutes. Es ist gut, dass man darüber redet. Wenn man mit vielen Leuten zusammen ist und jemand sagt etwas, was man nicht versteht, aber wenn das alles Spezialisten sind und man selber sollte ja der Chef sein und sollte es wissen, dann soll man keine Angst haben zu sagen, ich habe das nicht verstanden. Können Sie das nochmal sagen? Können Sie es mir erklären? Weil ich verstehe es nicht. Und diese Stärke muss man haben. Und das haben Kinder. Kinder fragen, wenn sie etwas nicht verstehen. Das heisst, sie haben nichts zu verlieren. Sie haben ja nicht ein Image zu vertreten oder irgendeine Position oder eine Stellung, sondern nur sich selber. Und wenn man etwas lernen will, muss man ja so frei sein, dass man die Frage stellt. Und muss nicht Angst haben, dass die Leute einem nachher beurteilen als ein Idiot.
Ja, Kind hat einen Spieltrieb und Kind wollen Sachen lernen. Kind nimmt das Wunder, wie etwas funktioniert. Sie hat das Wunder genommen, wie Helikopter funktionieren. Was ist das mit dieser Faszination fürs Helikopterfliegen?
Ja, Helikopterfliegen ist auch total unabhängig. Man kann machen, was man, also in Anführungszeichen, man kann vorwärts fliegen, rückwärts, man ist unabhängig, man muss nicht an den Flughafen gehen. Man fliegt mit dem Hintern und dem Bauch. Und man muss verantwortungsvoll damit umgehen. Ich fliege seit 24 Jahren. Und es hat keinen Autopilot drin, man muss wirklich selber fliegen. Die tausende von Stunden, die ich geflogen bin, habe ich selber geflogen und kein Autopilot drin. Aber man muss selber entscheiden. Es ist nicht so wie beim Flugzeug, wo man muss an einem Flughafen muss, sondern man muss wissen, woher wird der Wind. Kann ich jetzt hier landen oder kann ich nicht landen? Und das ist das, was schön ist.
Wie könnten Sie sich vorstellen, da mal über die Stadt, wo wir jetzt gerade sind, über Peking hineinzufliegen? Haben Sie das vielleicht sogar schon mal gemacht?
Habe ich nicht gemacht. Ja, man fliegt auch über Peking, wenn Sie starten mit Ihrer Maschine, wenn Sie von der Schweiz kommen. Aber ohne. Ja, aber das ist nicht so spannend. Mit dem Heli ist spannend, im Gebirge umeinander zu gurken. Oder Europa. Da muss ich einfach sagen, Entschuldigung China, Entschuldigung Peking. Die Schweiz ist fantastisch für das. Sie starten, wenn ich mit meinem Heli starte, am Morgen früh um 7 Uhr. Den habe ich irgendwo im Zentrum von der Schweiz parkiert. Und ich starte und fliege nach Mailand. Braucht 50 Minuten. Dann gehen sie zuerst mal 4'000 Meter, sie fliegen über Gletscher, vielleicht nur 100 Meter über die Gletscher rüber, durch die Täler. Und nach etwa 30 Minuten kommen sie in die Po-Ebene runter. Und dann fliegen sie noch 100 Meter über die ganz flache Po-Ebene, ganz eine andere Natur, eine andere Kultur und landen in Mailand. Das ist fantastisch. Das heisst, man hat einen Abwechslungsreichtum von der Landschaft innerhalb von 50 Minuten oder 60 Minuten, wo fantastisch ist. Und das können Sie gegen Norden machen, das können Sie gegen Westen, gegen Osten machen. Da ist die Schweiz schon fantastisch und da ist Europa fantastisch. Stellen Sie sich das mal in Amerika vor. Sie starten und bis Sie irgendwo sind, wo etwas anderes ist. Also, Fall. Die Restaurants, wo es dort hat, Schnellimbiss, die sind ja immer die gleichen. Also da können Sie 5 Stunden lang fliegen und Sie haben immer wieder die gleichen. Da sind wir so reich in Europa, das ist fantastisch. Und Heli-Fliegen in der Schweiz ist das Beste, was es gibt.
Geht ja auch darum, also man hat ja dann auch den Überblick. Reden wir noch geschwind von der Flughöhe. Welche, und zwar jetzt nicht von der vom Heli, sondern auf welcher Flughöhe bewegen Sie persönlich sich?
Auf welcher Flughöhe? Wissen Sie was? Ganz nah am Boden entlang und darum fliege ich gerne Helikopter. Man folgt genau den Konturen vom Boden. Weil es gehört dazu. Ohne, dass man das sieht, was unten passiert, ohne, dass man die Leute sieht und sich identifizieren kann, ohne, dass man die Häuser sieht und ohne, dass man die Landschaft sieht und sie sich aufsucht und ein Teil von dem ist, bringt es nichts. Und darum, abheben bringt nichts, sondern ohne sie direkt mit den Leuten zusammenlaufen. Wie ich gesagt habe, wenn man im Kino ist und in der Kolonne steht und wartet, dass man rein kann, dort kommt man das Gefühl über. Wenn sie einen speziellen Pass haben, wo sie mit keine Kolonne stehen müssen, sondern sie dürfen separat reingehen, kommen sie ja nicht mit über. Was soll das? Und das ist auf der Flughöhe, wo ich mich bewege. Und darum fliege ich Helikopter. Tief, dort, wo man es sieht und mit den Leuten ist. Und übrigens, wenn man mit dem Helikopter landet, kommen vor allem Kinder und alle und wollen gehen und schauen, und wie funktioniert das?
Jetzt haben wir vom Kino geredet, jetzt hören wir gerade noch eine rein. Das ist Ennio Morricone, Once Upon a Time in America. Das ist der Fokus auf DRS 3, eine Stunde, ein Gast, ganz viele Themen. Über das Film machen und schauen haben wir schon geredet, über die Zeitmessung, über die Olympischen Spiele mit dem Nick Hayek. Was ich jetzt vorhabe, ist im Prinzip ein Kurzfilm mit ganz, ganz schnellen Schnitt. Es geht darum, ich stelle Ihnen, entweder gebe ich Ihnen ein Stichwort oder es sind entweder oder Fragen und hat gerne eine kurze Reaktion.
Also 100 Meter Läufe machen wir jetzt.
Ja, der Staffette.
Staffette, gut.
Mit Ihnen allein. Fangen wir an, wo wir gerade sind. China, Peking, Visitenkarte.
Ich habe eine chinesische Visitenkarte. Die kann ich sogar lesen.
Haben Sie sie da?
Nein.
Vorne drauf ist meistens in unserer Schrift der Name und hinten drauf ist es auf Chinesisch.
Ich habe eine. Das ist super Luxus. Ich habe eine, die sogar vorne und hinten chinesisch ist. Den Luxus tut man sich in der Swatch-Gruppe leisten. Das heisst, da haben wir eine, die voll hundertprozentig noch chinesisch ist. Die haben wir aber schon seit etwa 10 Jahren.
Wie spricht man Ihren Namen auf Chinesisch aus?
Jetzt haben Sie mich verwünscht. Hayek. Ja, weil es hat kein R drin, das ist nicht schwierig.
Sie haben mal früher mal gesagt, Sie haben keine Visitenkarte. Sie fänden es eindrücklicher, wenn man geschwind auf ein A4-Blatt etwas draufkribbelt. In China sind Visitenkarten wahnsinnig wichtig. Man muss die also mit beiden Händen übergeben. Das hat sich also geändert.
Das hat mit der Menge zu tun. Also, wenn ich nur einem muss eine Visitenkarte geben, dann schreibe ich lieber meinen Namen drauf. Aber in der Zwischenzeit, wenn etwa Tausende die Visitenkarte und dann wird es schwierig. Also mit dem Handgelenk habe ich das Problem, das zu machen.
Manieren, in China ein grosses Thema, Etikette, Höflichkeit?
Fantastisch. Die Leute sind neugierig und wollen hierher kommen. Ich habe sowieso nie ein Problem mit Etiketten. Wenn man irgendwo ist, ist man Gast. Und dann tut man nicht kritisieren, wie die Leute sich benehmen. Höchstens Gäste.
Aber dann mit dem Kritisieren, das wird natürlich von rundum sonst gemacht. Das wird generell kritisiert, wie man Olympische Spiele in Peking abhalten kann, in einem Land, wo, Stichwort Tibet, Menschenrechtsverletzungen. Sie selber, wie gehen Sie mit dem um?
Also ich finde das verdammt arrogant. Das ist der typische, der Westen. Jetzt nicht von der Schweiz, sondern ich rede von den anderen. Alle diese Länder haben ja, wenn ich mich erinnere, von ganz früheren Zeiten, über 100, 200 Jahre her, haben ja all diese Länder sind Kolonialmächte in all diesen Ländern. Das heisst, was wir hier vorfinden und warum das solche Regime am Ende hier auftaucht sind, das ist eigentlich das Resultat von dieser Kolonialpolitik, von diesen wunderbaren europäischen Demokratien. Die Schweiz ausgenommen, wir sind in ein Land gegangen und haben das besetzt. Und darum finde ich das sehr arrogant. Die Länder, das Land wie China, hat sich geöffnet und da gibt es Bewegung. 1,4 Milliarden Leute gehen Schritt für Schritt in eine Zukunft, wo sich öffnet und da wird es eine Veränderung geben. Das kann nicht von einem Tag auf den anderen passieren. Und ich glaube, zuerst einmal muss man innen selber schauen. Und viele, die kritisieren, sind noch gar nicht in diesem Land gewesen. Da soll man sich Mühe mal machen, da hinzukommen und schauen. Nicht alles ist 100% in Ordnung, aber bei uns auch nicht. Und die Leute wollen lernen. Und wir sollten versuchen, die zu motivieren, den richtigen Weg zu gehen. Man weiss eins, wenn man versucht, die Leute zu belehren und zu sagen, hey, ihr müsst es anders machen, dann tun wir uns in die Rolle des Lehrers. Das heisst, wir wollen eigentlich, dass sie genau gleich wie wir sind. Und ich möchte eigentlich nicht, dass sie genau gleich wie wir sind. Sondern ich möchte, dass sie besser sind als wir. Also sollten wir sie motivieren, gewisse Probleme vielleicht anzugehen. Und das macht man nur, indem man mit ihnen positiv redet und nicht negativ.
Das nächste Stichwort hat auch mit der Kolonialmacht zu tun, aber auch mit Ihrer persönlichen Stadt, wo Sie lange gelebt haben, in Frankreich, Paris.
Paris ist eine wunderbare Stadt. Ist poetisch, die Leute sind ein bisschen Rebellen. Wenn sie auf der Straße und im Auto sind, sind sie ekelhaft und sarkastisch und schauen sie böse an. Und wenn sie im Restaurant sind, lachen sie und reden mit ihnen und sind total offen. Und sind eigentlich immer gegen ihre Regierung. Und ein französischer Taxichauffeur oder einer von Paris, der schimpft sowieso immer über alles und jedes. Aber auf der anderen Seite sind es alles Bohème und Franzosen. Franzosen, wenn sie in Paris sind, sind sie für mich fantastisch und erträglich.
Das ist eine schöne Kombination, fantastisch und erträglich. Nächstes Stichwort, zwei Stichwörter, erwachsen werden.
Wenn erwachsen werden heisst, dass man muss Konventionen folgen muss, dass man nicht mehr das machen kann, und nicht mehr das zeigen, wo man ist, dann nie. Wenn erwachsen werden heisst, den anderen können etwas mitgeben, die Leute motivieren, dass sie einem vielleicht folgen, dann ja.
Gehen wir von dem Stichwort zu den Entweder-Oder-Fragen. Und in die Schweiz. Biel oder Zürich?
Luzern. Also Biel ist ein Arbeitsort, dort wohne ich nicht. Und zwar, ich finde das gut, wenn man muss weggehen muss, sonst hört man nicht mehr auf zu arbeiten. Also an dem Ort, wo man arbeitet, auch leben, das finde ich uninteressant. Aber Biel ist eine interessante Stadt, weil es zweisprachig ist. Wenn man noch einmal reingeht, hat man immer die falsche Sprache. Man geht ins Restaurant, redet Deutsch, dann antwortet man einem Französisch. Und dann sagen wir, oh Mist, jetzt hätte ich Französisch reden. Und dann, wenn man reingeht und Deutsch redet, wenn man Französisch redet, dann antwortet man Deutsch. Man kann es nie recht machen. Zürich ist für mich, es ist sicher eine schöne Stadt, aber die ist für mich so hektisch und so oberflächlich. Und ich fühle mich in Zürich nicht so wohl, muss ich ehrlich sagen.
Das Luzern vorhin ist einfach so gekommen, oder hat es noch eine Geschichte?
Hat keine Geschichte, aber doch, es hat eigentlich eine Geschichte. Luzern weiss, dass Gäste, ob sie jetzt aus dem Ausland sind oder aus der Schweiz, wichtig sind. Und die sind sehr freundlich und offen, auch in Stresssituationen. So habe ich sie erlebt. Und man ist ihnen nie lästig. Und als ich meinen Film gedreht habe, Family Express, habe ich in verschiedenen Ländern gedreht. In Frankreich, in Italien, in der Schweiz. Und da habe ich eine Dreherlaubnis versucht zu haben. In Zürich. Ha, Pustekuchen. Das war also schlimm. Der hätte zuerst mal beweisen, dass ich der Steven Spielberg bin. Und wenn ich ihn nicht bin, dann ist es natürlich schwierig. In Luzern hat man gesagt, fantastisch, dürfen wir auch darüber kommunizieren. Und das sind die Unterschiede, die ich bis jetzt und bis heute immer noch spüre.
Bleibe gerade noch in der Schweiz beim Umanfahren zwischen Städten. Sich chauffieren oder selber fahren?
Mit dem Heli fliegen. Und natürlich selber fliegen. Allein als Pilot. Chauffieren nie. Ich habe übrigens auch ein Mini als Auto. Also wenn ich den Chauffeur hätte im Mini, hat es relativ wenig Platz, wenn ich hinten sitze.
Aber dort in China lassen Sie sich umanfahren oder fahren Sie selber?
Nein, dort in China lasse ich mich schon fahren, muss ich Ihnen sagen. Also in China, da darf man lieber nicht auf die Straße schauen. Die schauen lieber runter, weil das ist etwas, was die Leute, nicht gelernt haben. Übrigens haben wir jetzt gerade eine Invasion von chinesischen Fans von DRS3, die reingekommen sind. Darum haben sie den Lärm gehört. Die wollten ein Autogramm haben von ihnen.
Lustigerweise zeigen sie aber mit ihren Fotoapparaten und Handycams überall aufs Vogelnest-Stadion und schauen gar nicht hin. Okay, gut. Wir sind zurück bei diesen Entweder-Oder-Fragen, wo es natürlich immer auch noch eine andere Antwort gibt. Es gibt immer mehr als zwei Antworten. Die nächste ist Kapitän oder Pirat?
Pirat. Pirat. Ich habe einen Piratenfahne vor meinem Büro. Und ein Pirat, nicht weil er Leute tötet, sondern weil er zuerst einmal gegen Konventionen ist und gegen Regeln. Und sagt, hey, also ich frage zuerst einmal, ist die Regel überhaupt nötig? Es braucht Regeln, aber man muss auch zuerst einmal hinterfragen, ob sie nötig sind oder nicht. Also, ganz eindeutig Pirat.
Aber Sie sind doch auch der Kapitän von einem riesigen Konzern.
Ja, ein Pirat ist auch ein Kapitän. Ha? Ein Pirat hat keine Uniform und ein Kapitän hat eine Uniform. Und ich hasse Uniformen. Ich hasse das Militär gehasst, als ich jung war. Und bin Soldat und geblieben. Uniformen hasse ich. Es tut mir leid. Ich weiss, Polizisten sind nötig und alles. Aber Uniformen ist etwas, das Persönlichkeit verdeckt. Und wo soll Autorität geben? Dank der Uniform. Und es sollte eigentlich immer Autorität von der Persönlichkeit und vom Charakter kommen, nicht von der Uniform. Und auch Pilotenuniformen habe ich nicht gerne. Also ich fliege nicht in meinem Helikopter mit einer Pilotenuniform.
Original oder Fälschung?
Original. Immer original. Fälschungen. Muss man aber sagen, dass Chinesen eigentlich Fälschungen machen, weil sie es original bewundern. Das ist in der Geschichte. Ich glaube, es kommt von Konfuzius, aber ich kann es nicht garantieren. Also irgendetwas einmal gehört. Vielleicht im Radio, da kann man nicht alles glauben. Dass die Chinesen eigentlich etwas nachahmen und fälschen aus Bewunderung gegenüber dem Meister.
Und, ja, und gegenüber der Kunst, also der Handwerkskunst, dass es darum geht, seine Skills so weit zu entwickeln, als man kann.
Fälschungen sind natürlich schon auf einem anderen Level, von der Qualität her.
Digital oder analog?
Analog. Ich bin immer ein alter Analog-Fan. Weil digital ist mit dem Bauch so schwer nachvollziehbar, sondern nur mit dem Kopf. Und ich bin eher ein Bauchmensch als ein Kopfmensch. Darum auch mein Helikopter-Cockpit sind alles noch analoge Instrumente und keine digitale.
Aber das Handy haben Sie im Hosensack?
Ja, ich bin auch nicht gegen digital. Sie haben mir gesagt, was ich lieber habe. Ich liebe mein Handy nicht, aber ich benutze es trotzdem.
Sind wir vorher eigentlich schon fast dabei mit den Chinesen? Tradition oder Trends?
Tradition. Weil man sieht immer wieder, dass eine Tradition zu einem Trend wird. Also nur wenn sie Wurzeln haben und wissen, woher sie kommen, können sie Trends machen. Aber sie müssen auch den Mut haben, die Tradition über Bord zu werfen, damit sie Trends werden. Aber Tradition ist das, was sie brauchen. Aber sie dürfen ja nicht konservativ sein dazu, sondern nur Tradition über Bord zu werfen und dann einen Kontrast setzen, müssen sie Mut haben.
Lustigerweise passiert auch das Umgekehrte, dass ein Trend, also das Watch, ist ja eigentlich eine Tradition. Tradition schon fast.
Also, wo Sie recht haben, haben Sie recht. Stimmt. Das ist eine schöne Tradition und ich hoffe, dass sehr, sehr viele Leute die Tradition in der Zukunft werden haben. Vor allem in China, 1,4 Milliarden Leute. Da müssen wir noch ein paar Fabriken mehr bauen in der Schweiz. Das wäre auch nicht schlecht.
Motto oder Claim oder Slogan gegenüber Eigeninitiativen?
Gibt es kein Motto oder Claim. Eigeninitiative ist der Motor, wo sie vorwärts bringt. Sie müssen etwas selber probieren. Überall, in jeder Situation, ob sie jetzt in einer unabhängigen oder abhängigen Funktion sind.
Ein Satz, den Sie viel sagen und den Sie wahrscheinlich jetzt auch gerade hätten können anhängen können, ist: Mach das Beste aus deiner Zeit. Nicht?
Ich weiß nicht, das tönt. Nein, nicht mach das Beste aus deiner Zeit. Jeder soll das machen, was er für richtig findet. Ob das Beste ist oder nicht das Beste, ist ja nicht Zielsetzung.
Was macht Nick Hayek, Gast im Fokus auf DRS 3, aus seiner Zeit, ist jetzt noch schwierig zu sagen, nicht jetzt, nicht heute am Nachmittag, wo wir das Gespräch aufnehmen, sondern so im Moment, was ist so das Gefühl, im Bauch?
Also ich denke, ich mache sicher das, was mir Spass macht. Und ich beurteile es nicht, ob es richtig ist oder nicht, weil das spielt keine Rolle, ob es richtig ist. Weil das ist ja Beurteilung und das wäre ja falsch. Das heisst, man hätte dann Angst, etwas zu machen, wenn man sagt, oh Gott, mache ich das richtig oder nicht? Und darum, Kultur für uns ist, man macht, weil man denkt, das ist das, was man jetzt machen muss. Ob es denn richtig oder falsch war, who cares? Es soll nicht leichtfertig passieren. Aber wenn man es gemacht hat und es nicht richtig war, dann muss man lernen daraus und das nächste Mal besser machen.
Nick Hayek, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Hat mir Spass gemacht und viel Vergnügen und Bocca al Lupo für die Olympischen Spiele.
DRS3 Podcast.